Der Faden ist schön, Esther. Heißt, verlier bloß nicht den roten Faden in deiner Predigt, Thomas. Ne? Herrlich. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Offensichtlich die kürzeste Predigt, die ihr jemals von mir gehört habt und von mir hören werdet, oder? Ich fange mal hinten an, den aaronitischen Segen, sage Amen. Und fertig. Nun, ist nicht so ganz mit fertig. Dieser so bekannte Segen aus der Bibel soll Anfang und Ende dieser Predigt heute sein. Und dazwischen ein paar Gedanken zu dem, was Gott Aaron und seinen Söhnen für das Volk Israel aufgetragen hat. Wir alle kennen das Lied, viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, Gesundheit und Freude seien auch mit dabei. Da begegnet er uns auch, der Segen. Wie gedankenvoll oder vielleicht auch gedankenlos wird dieses Geburtstagslied wohl so gesungen? Ein netter Wunsch und toll, ein vierstimmiger Kanon kann man zu so Anlässen prima singen. Der Segen als Wunsch zum Geburtstag. Und doch bleibt er irgendwie so im Raum hängen. Woher soll er denn kommen? Was bedeutet er? Was bewirkt er? Und was meinen wir mit und viel Segen auf all deinen Wegen? Hauptsache, es reimt sich. Und dann muss zum Segen auch noch Glück, Gesundheit und Freude gewünscht werden. Reicht Segen denn nicht? Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Es ist ein Lied und man sollte den Text sicherlich nicht überhöhen. Aber der Kontrast von diesem Lied zu dem, was Gott den Israeliten mit auf den Weg gegeben hat im vierten Buch Mose, ist doch offensichtlich. Was gibt Gott seinem Volk Israel damals und uns heute als Segen mit auf den Weg? Zunächst einmal sagt Gott Aaron und seinen Söhnen nicht, sie sollen dem Volk Israel Glück und Segen wünschen, sondern wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, sie sollen sagen, der Herr segne dich. Was für ein Unterschied. Die Priester wünschen dem Volk nicht Gottes Segen. Und wünschen darf man sich ja alles oder vieles, aber was man bekommt, weiß man nicht. Nein, sie sprechen ihm den Segen zu. Das hat Verheißungscharakter, auch für uns. Und darüber hinaus wird der Segen hier personalisiert. Nicht nur, dass es einen Empfänger gibt, nämlich das Volk Israel, sondern es gibt einen klaren Absender. Der Segen ist nicht nur ein frommer Wunsch. Etwas, was vielleicht mystisch daherkommt. Nein, der Segen, von dem wir hier reden, dieser Segen speist sich aus einer Quelle. Und das ist zunächst einmal eine erste wichtige Botschaft und Erkenntnis. Wer ist denn nun dieser Segensspender, hier in der Übersetzung mit Herr benannt? Für die Juden ist es der heilige Name Gottes, der unaussprechliche, Jahwe. Und wer ist dieser Jahwe nun? Diese Frage haben sich schon viele Menschen gestellt. Auch in der Menschheitsgeschichte wollten Menschen das schon immer wissen. Mose seinerzeit zum Beispiel, damals, als er in der Wüste seine Schafe hütete und auf einmal der Dornbusch neben ihm zu brennen begann. Und er den Auftrag bekommt, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Und Mose fragt Gott, wie er denn hieße. Weil da kann ja jeder kommen und sagen, dieser er sei ein Gott und beauftrage ihn, Mose, jetzt. Und erschwerend kam dazu, dass dieser Auftrag nicht risikolos war. Also, du da, du im brennenden Dornbusch, wer bist du? Weise dich aus. Wie ist dein Name? Was soll ich dem Volk sagen, wenn es fragt, wer mich beauftragt hat? Und damit deutlich machen, dass es keine persönliche Einbildung oder eine Halluzination ist. Und Gott antwortet. Gott sagt, mein Name ist, ich werde sein, der ich sein werde. Oder nach anderen Übersetzungen, ich bin, der ich sein werde oder ich bin da. Und auch wenn die Übersetzungen, und da ist das Hebräische nicht ganz eindeutig, vordergründig unterschiedlich klingen, es sind doch die gleichen inhaltlichen Aussagen. Und hier gilt, Nomen est Omen, der Name ist Programm. Dieser Gott, dieser Herr ist real existent. Er sagt, ich heiße, ich bin da. Und damit ist er auch da für das Volk Israel in ihrer Not in Ägypten, in der Perspektive einer Flucht vor dem Pharao und als ihr Beschützer auf dem Weg in das Land Kanaan. Und als Gott diesen Segen beauftragt, steckt das Volk gerade mittendrin. Die Flucht ist geglückt, die nachsetzenden Feinde im Roten Meer vernichtet. Dieser Jahwe ist für Israel spürbar, er ist real, er ist wirkmächtig. Und ich bin da heißt auch, ich bin erreichbar. Und dieser Gott, dieser Herr wandelt sich nicht. Dieser Ich bin da ist auch der Ich bin, der ich sein werde. Das macht er mit seinem Namen Jahwe auch deutlich. Er macht deutlich, dass das, was ihn heute auszeichnet, auch in Zukunft Bestand haben wird. Er ändert sich nicht. Bei diesem Gott haben wir Zuverlässigkeit, Beständigkeit und Berechenbarkeit in Reinform. Keine Überraschungen, kein Ups, ich hab's mir mal anders überlegt. Und ganz am Ende der Bibel, in der Offenbarung, wird das noch einmal sehr eindrücklich deutlich, wenn Jesus sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Nehmt das mit. Der, der dich gewollt und geschaffen hat, das Alpha. Der, der immer derselbe bleibt, ich bin, der ich sein werde. Und der, der alles vollenden wird, das Omega. Dieser Herr, Jahwe, segne dich. Wow. Was bedeutet das nun, wenn der Herr uns segnet? Wenn er dich segnet, ist das dann ein tolles Gefühl? Und ja, es geht auch um Gefühle und das werdet ihr erlebt haben vorhin. Das ist hochemotional, wenn wir uns diesem Gott aussetzen, wenn wir ihm begegnen. Und das darf es auch sein. Aber es ist mehr als dieses Emotionale. Gehen denn alle Wünsche, die ich mit dem Segen verbinde, immer in Erfüllung? Kann ich mir für den Segen etwas kaufen? Oder ist es auch mit diesem konkreten Absender letztlich nur eine leere Worthülse, ein frommer Wunsch im wahrsten Sinne des Wortes? Schauen wir in die Bibel, das Buch, in dem sich Gott selber vorstellt. Der Segen hat im Alten Testament häufig ganz praktische, messbare und sichtbare Auswirkungen und sehr häufig auch mit Wohlstand zu tun. Psalm 128, da steht, wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Du wirst dich nähren und von deiner Hände Arbeit, wohl dir, du hast's gut. Deine Frau wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock drinnen in deinem Haus, deine Kinder wie junge Ölbäume um deinen Tisch her. Siehe, so wird gesegnet der Mann, der den Herrn fürchtet. Der Herr wird dich segnen aus Zion, dass du siehst das Glück Jerusalems dein Leben lang und siehst Kinder deiner Kinder, Friede über Israel. Tja, was macht der Psalm mit dir? Denkst du zuerst an das, was du nicht bekommen hast aus dieser Aufzählung? An die unerfüllten Wünsche und Sehnsüchte in deinem Leben? Und ganz ehrlich, ich hätte den Psalm in der Vorbereitung ja einfach ausklammern können, einfach weglassen. Aber mir ist so deutlich geworden, so unbequem dieser Psalm ist und so angreifbar man sich damit macht, müssen wir uns doch damit auseinandersetzen und vielleicht daran reiben. Und mir wurde so bewusst, wie wäre es denn, wenn wir den Würfel einmal drehen? Das war jetzt die Seite des Psalmbeters. Was ist deine Seite? Wie wäre es, wenn du dir bewusst machst, was du Gutes von Gott in deinem Leben erfahren hast? Das kann ganz anders sein. Und dabei nicht auf das Gute der anderen siehst und dann aus dem, was Gott dir geschenkt hat, deinen Psalm schreibst. Mach das ruhig mal, schreib es auf. Und ich bin überzeugt, Gottes Segen in deinem Leben wird ganz neu greifbar für dich. Aber, und das macht die Bibel auch deutlich, Segen geht deutlich über die materiellen Zuwendungen und den Wohlstand hinaus. Segen, so hat es mal jemand gesagt, ist die Übertragung von Leben schaffender und Leben erhaltender Kraft. Segen ist die Übertragung von Leben schaffender und Leben erhaltender Kraft. Es geht also um das Grundsätzliche, das, was uns Menschen ausmacht, was unsere Existenz bedeutet. Segen gibt unserem Leben Fülle und Erfüllung. Und hier schließt sich dann ein Kreis. Ein solcher Segen kann letztlich nur von dem kommen, der das Leben erfunden hat, eben Jahwe. Und Segen heißt auch, dass Gott das Gute in deinem Leben vermehrt. Und ich finde diesen Gedanken so spannend, dass es beim Segnen nicht zuerst darum geht, Last wegzunehmen oder Belastung zu mindern, sondern es geht darum, das Gute in deinem Leben zu vermehren. Und dann nimmt das Gute Überhand über das Belastende, was uns als gefallene Menschen immer begleiten wird. Gottes Segen lässt bei aller real existierenden Not das Gute in uns vermehren und damit das Belastende überstrahlen. Was für eine Perspektive! Der Herr segne dich und behüte dich. Und spätestens jetzt wird es sehr persönlich. Denn behüten geht nicht aus der Distanz. Jahwe rückt uns ganz nah, er passt auf uns auf, er geht mit uns, er ist unser Begleiter. Er ist unser Schutz in den Wirren und in der Unberechenbarkeit unseres Alltags. Und in behüten steckt das Wort hüten. Er bewacht uns, wie ein Hirte seine Herde bewacht. Und das ist bestimmt das, wovon David im Psalm 23 spricht. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Auch hier wieder der Gedanke, den auch ein David ausspricht, dass Gott uns mit dem Segen nicht vor dem Bösen bewahrt, sondern in dem Bösen behütet. Er bewahrt uns nicht vor dem Unglück, aber er ist in dem Unglück an unserer Seite. Er bewahrt uns nicht vor dem finsteren Tal, aber er ist in dem finsteren Tal unser Wegweiser. Und der Psalmbeter im Psalm 91 vergleicht dieses Behüten mit einem Schirm. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuflucht bist du, meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Wir haben eben Menschen gesegnet, mit dem Segen des Jahwe, sie seinem Schutz, seinem Behüten anbefohlen. Ja, ihr dürft gewiss sein, Gott beschützt euch. Ja, wir dürfen gewiss sein, Gott beschützt uns. Gottes Segen beinhaltet auch immer seinen Schutz. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Wie verletzend empfinden wir es, wenn sich Menschen einfach umdrehen, sobald wir in ihre Nähe kommen? Wenn auf unsere Kontaktaufnahme unsere Worte nur der Hinterkopf gezeigt wird? Die Körpersprache spricht Bände. Ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Du bist mir egal, jetzt bitte nicht. Und Gott ist anders. Er dreht uns sein Angesicht zu. Und dieses Gottes Angesicht ist die dem Menschen zugewandte Seite Gottes. Gottes Angesicht ist die dem Menschen zugewandte Seite Gottes. Gott ist offen mit seinem eigenen Mienenspiel uns gegenüber, mit dem Ausdruck unendlicher Liebe zu uns im Gesicht, mit Güte und manchmal auch Zorn und vielleicht auch manchmal mit dem Blick der Verzweiflung, wenn er uns so ansieht. Aber Gott trägt uns gegenüber keine Maske. Er bleibt nicht im Verborgenen. Wir können Gott erkennen, wir können sein Wesen studieren, sein Gesicht. Und wie? Indem wir in der Bibel lesen, indem wir uns Jesus genau anschauen, denn Jesus sagt von sich, wer mich sieht, der sieht den Vater. Gott ist an dir als Persönlichkeit interessiert, nicht als eine Nummer in irgendeinem Register. Gott fokussiert sich auf dich. Und sein Segen ist kein Gießkannensegen, den man so manchmal abbekommt, wenn man Glück hat oder auch nicht. Sein Segen ist auch keine Hinterlassenschaft beim Weggehen, so wie eine Parfümwolke noch im Raum steht, wenn die Person schon längst durch die Tür gegangen ist. Gottes Segen ist personalisiert für dich ganz ausdrücklich, weil er dir sein Angesicht zuwendet. Sein Segen gilt in deine Situation hinein, angepasst, so wie du ihn gerade heute brauchst. Direkt von ihm, während er dich noch ansieht. Sein Angesicht soll leuchten über dir. Warum? Das Zugewandtsein muss doch eigentlich genügen, oder? Mir scheint es, dass Gott hier noch einen draufsetzt. Kennt ihr das? Ihr habt einen Blick in eine Landschaft, die euch gut bekannt ist, weil ihr vielleicht die Strecke häufiger fahrt. Wie sieht diese Landschaft dann aus, wenn es nieselt, wenn es so ein tristes, wolkenverhangenes Licht ist? Da kann so eine Landschaft ganz schön trostlos und deprimierend sein. Die Konturen verschwimmen, alles wirkt irgendwie matschig und grau. Vielleicht kennt ihr solche Szenen und Landschaften oder Bilder von der Fahrt zur Arbeit, zum Einkaufen, zu Freunden. Ich selber habe so ein Bild, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, nämlich zwischen Haslinghausen und Silschede auf der Bundesstraße. Und das kann echt ein optischer Brei sein. Und dann dieser Kontrast. Da sind die Tage, wo das weiche Licht des Sonnenaufgangs auf genau die gleiche Landschaft fällt. Und dieses Licht modelliert die Landschaft auf einmal ganz plastisch. Es entstehen Kontraste und Konturen, Farbspiele und eine unglaubliche räumliche Tiefe, die Staunen und Glück hervorruft. Hat jemand über Nacht die Landschaft umgebaut, Bäume und Sträucher versetzt und die Hügel verändert? Nein, die Landschaft ist noch genau dieselbe, aber sie sieht komplett anders aus. Wenn Gottes Angesicht über uns leuchtet, sieht in unserem Leben alles anders aus. Sein warmes Licht verändert unseren Blick auf die Situation, in der wir uns gerade befinden. Er schenkt uns Mut, er schenkt uns Kraft, die Dinge anzupacken, auch wenn nicht alles gut ist. Und sei dir gnädig. Warum das denn jetzt? Wir waren doch gerade bei diesem so schönen Bild mit dem leuchtenden Angesicht Gottes unterwegs. Warum denn jetzt das gnädig? Nun, mir scheint, es ist ein ganz wichtiger Zusatz in diesem Segen. Ansonsten kann nämlich, wenn wir genau in die Bibel gucken, das mit dem Angesicht Gottes nur rhetorisch gemeint sein. Und wir müssten eigentlich gar nicht erst darüber reden. Denn Gottes Angesicht ist heilig. Und niemand kann es sehen, ohne zu sterben. Das macht die Bibel an vielen Stellen deutlich. Und Mose selbst wird von Gott in dieser Sache einmal in die Schranken verwiesen. Denn er wollte gerne Gottes Angesicht sehen und bittet Gott, lass mich doch den Glanz deiner Herrlichkeit sehen. Gott antwortet Mose, ich werde in meiner ganzen Pracht und Hoheit an dir vorüberziehen und meinen Namen, der Herr, vor dir ausrufen. Es liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich diese Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich Erbarmen schenke. Trotzdem darfst du mein Gesicht nicht sehen, denn niemand, der mich sieht, bleibt am Leben. Gottes Angesicht sehen, Gottes Angesicht sehen, ist gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Und so gesehen ist der Segenszuspruch, den Gott dem Aaron gibt, eine Provokation. Das geht doch eigentlich gar nicht, Gott, was du dem Aaron hier gerade aufträgst. Was müssen die Zuhörer nach dem Opferdienst, nach dem Gottesdienst, was müssen die Empfänger des Segens denn denken? Sie müssten vor Angst erstarren, denn der Segen wird auf einmal zu einem Todesurteil. Deshalb ist Gottes Angesicht hiermit und sei dir gnädig verbunden. Denn nur weil Gott gnädig ist, können wir als sündige Menschen in seine Nähe kommen. Was im Alten Testament noch unmöglich war, macht Jesus Christus schließlich möglich. Das heißt im ersten Brief an die Korinther, jetzt sehen wir nur ein unklares Bild wie in einem trüben Spiegel, aber dann schauen wir Gott von Angesicht. Und wer unter der Gnade Gottes steht, muss an den eigenen Fehlern, der eigenen Schuld nicht verzweifeln oder zugrunde gehen. Gottes Segen ohne Gnade funktioniert nicht. Deshalb ist sein Segen mit seiner Gnade verknüpft. Und mit seiner Gnade entfaltet sein Segen die volle Wirksamkeit. Der Herr hebe sein Angesicht über dich. Das ist schon erstaunlich, nicht wahr? Dass das Angesicht Gottes im aaronitischen Segen zweimal erwähnt wird. Trotz der Heiligkeit Gottes, trotz dieses eigentlichen Nicht-Anschauen-Dürfens. Als ob Gott damit nochmal extra unterstreichen wollte, dass seine Heiligkeit nicht ein Argument für eine falsch verstandene Distanz ist. Als ein Zeichen für Unnahbarkeit oder gar als eine Ausrede für uns Menschen, diesem Gott nicht zu begegnen, sich aus seiner Nähe zu entfernen. Zweimal. Und gerade deshalb, trotz seiner Heiligkeit, wendet sich Gott uns zu. Trotz seiner Heiligkeit hebt er sein Angesicht über uns. Und das heißt dann auch, da ist einer, der schaut von oben auf unser Leben. Nicht im Sinne einer Überheblichkeit, sondern aus der Vogelperspektive nimmt er diesen ganzen Spaghetti-Code unseres Daseins in den Blick. Das Durcheinander, das Verworrene, diese ungeraden Lebenslinien in unserem Leben. Gott bietet damit nicht nur Leitung und Licht, sondern auch den Überblick über unser Leben. Er verliert sich nicht im Kleinteiligen. Er hat Kenntnis über unsere Situation und unser Umfeld. Gerade auch dann, wenn wir uns so im Tunnel bewegen und den Tunnelblick aufhaben. Und wenn Gott sein Angesicht über uns hebt, hat das auch immer etwas mit Führung zu tun. Sehr eindrücklich lesen wir das ebenfalls bei Mose. In 2. Mose 33 heißt es, Gott sprach, mein Angesicht soll vorangehen. Wenn Gott also sein Angesicht über uns erhebt, dann heißt das, dass er die Führung in unserem Leben übernehmen will. Und damit überlässt er uns nicht selbst, nicht unserem Schicksal, unserer geringen Kraft. Nein, er geht voran, er zeigt den Weg, er nimmt uns an der Hand, er trägt uns letztlich auf seinen Schultern. Und gebe dir Frieden. Im Hebräischen steht für Frieden das Wort Shalom. Und Shalom ist im orientalisch-biblischen Verständnis weit mehr als das Schweigen der Waffen, ist weit mehr als die Abwesenheit von Krieg. Shalom meint umfassendes Glück, das Wohlergehen des Einzelnen und in der Gemeinschaft. Ein gelungenes Leben in gelungenen Beziehungen, in Beziehungen zueinander, in Beziehungen zu sich selbst, in Beziehung zur Umwelt, in der Beziehung zu Gott. Und im Kontext der Bibel heißt Shalom auch heil werden. Heil werden innerlich und äußerlich. Und dieses Heil werden findet da statt, wo ich Frieden mit Gott finde. Dann ist ein heilvolles Leben in allen Facetten, die unser Leben ausmachen, erst möglich. Frieden mit Gott finden ist die Wiederherstellung des durch die Sünde gestörten Verhältnisses zu Gott. Und daraus erwächst uns das umfassende Heil. In Apostelgeschichte 10 lesen wir: Seinem Volk Israel hat er die Botschaft verkünden lassen, dass er Frieden gestiftet hat durch Jesus Christus. Aber dieser Jesus Christus ist ja der Herr über alle. Gottes Shalom ist nicht auf das Volk Israel beschränkt. Gottes Shalom gilt allen Menschen, die sich ihm zuwenden. Und gebe dir Frieden ist auch hier nicht so ein unspezifischer Wunsch, wie wir es am Anfang gehört haben, ein passives sich über sich ergehen lassen. Dieser Friede passiert nicht einfach. Jahwe ist auch hier wieder der Handelnde. Er allein kann diesen Frieden geben und hat in seinem Sohn Jesus Christus alle Voraussetzungen dafür erfüllt. Jesus Christus ist Gottes personifizierter Shalom. Denn er ist unser Friede, der aus beiden, den Juden und den Nichtjuden, eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Und gebe dir Frieden, heißt also auch, dass das Trennende, dass die Feindschaft, dass die Zäune und Mauern zwischen Menschen eingerissen werden. Dieses Einreisen, genauso wie das Heilmachen, können wir nicht selber machen. Es ist allein Gottes Gnade. Es ist ein Wunder. Er will es bewirken und wir dürfen ihn darum bitten. Und es ist Teil seines Segens. Shalom. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Wie lebensnah und umfassend und wie berührend ist doch dieser Segen, den Gott uns Menschen schenkt. Mit diesen wenigen Worten überbrückt Gott alle Distanz zwischen sich und den Menschen. Er nimmt kein Stück seiner Heiligkeit weg und nähert sich uns doch in unendlicher Liebe. Diesen Segen sollen Aaron und die Priester dem Volk Israel zusprechen. Diesen Segen dürfen wir als Kinder dieses Jahwe anderen Menschen in seinem Auftrag zusprechen. Und diesen Segen des dreieinigen Gottes darf ich dir jetzt in seinem Namen ganz persönlich zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir haben einen Augenblick der Stille zum Nachdenken, zum persönlichen Gespräch mit diesem segnenden Gott und zum Staunen über ihn. Das Musikteam beendet diesen stillen Moment mit dem Vorspiel zu unserem nächsten gemeinsamen Lied.